Die geistigen Erben von Richard Kudenhove-Kalergi trafen sich am Donnerstag in Aachen. Dort erhielt der frühere Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, den Karlspreis 2026. Und Bundeskanzler Friedrich Merz nutzte seine Rede für ein klares Bekenntnis zu noch mehr Zentralismus aus Brüssel und zu weiterer Aufrüstung. Was das bedeutet, erfahren Sie im Schwerpunkt des Tages. Außerdem in dieser Sendung, Hunter-Virus, beginnt jetzt die nächste Panikmache. Und im Interview des Tages erklärt der Schweizer Nationalrat Oskar Freisinger, der Kampf um die Demokratie ist noch nicht verloren. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Eine Million tschechische Kronen. So viel Schadenersatz verlangt der AfD-EU-Abgeordnete Petr Büstron jetzt von der NGO Eine Million Augenblicke. Hintergrund sind Berichte der NGO, wonach Büstron auf der Gehaltsliste des russischen Geheimdienstes stehen würde. Büstron wurde in dem Zusammenhang auch als Sicherheitsrisiko für Europa bezeichnet. Der Abgeordnete sieht darin eine Ehrverletzung, für die er jetzt umgerechnet ca. 40.000 Euro Schadensersatz geltend macht. Die Anschuldigungen erfolgten kurz vor der Wahl zum EU-Parlament im Frühsommer 2024. Obwohl der tschechische Nachrichtendienst BIS die Behauptungen mehrfach dementierte, zogen sie in Deutschland ein Ermittlungsverfahren mit bis heute 29 Hausdurchsuchungen nach sich. Bis heute wurden für die These jedoch weder Beweise gefunden, noch hat man Anklage gegen den AfD-Politiker erhoben. Mit Blick auf die kommenden Landtagswahlen in Deutschland schließt nun auch die Linkspartei eine Zusammenarbeit mit der CDU nicht mehr aus. Der designierte Parteivorsitzende Luigi Pantisano sagte der linken nahen Tageszeitung ND der Tag, wir sehen in Thüringen und Sachsen, dass die linke Minderheitsregierungen toleriert und zum Beispiel für Haushalte ihre Zustimmung gibt. So etwas kann ich mir vorstellen. Ähnlich hatte sich zuvor auch der stellvertretende CDU-Landesvorsitzende in Sachsen-Anhalt, André Schröder, geäußert. In Sachsen-Anhalt wird im September ein neuer Landtag gewählt. Die AfD liegt dort derzeit bei 42% und nähert sich damit einer möglichen absoluten Mehrheit der Mandate. Welche Gegenleistungen die Linke im Gegenzug für eine Unterstützung erwarten würde, ließ Pantisano offen. Der künftige Parteivorsitzende gilt jedoch als Vertreter des innerparteilichen Flügels Bewegungslinke. Dieser Flügel setzt seinen Schwerpunkt vor allem auf woke Identitätspolitik, etwa Antidiskriminierung und Feminismus. Solche Positionen sind für die CDU offenbar deutlich leichter akzeptabel als ein stärkerer Fokus auf soziale Fragen. Von den Kürzungsplänen des US-Militärs ist offenbar nicht nur Deutschland, sondern auch Polen betroffen. Wie unter anderem das Wall Street Journal berichtet, hat das Pentagon die Verlegung von mehr als 4.000 Soldaten nach Europa gestoppt. Die Truppen hätten als Teil einer Kampfbrigade in Polen stationiert werden sollen. Die Entscheidung wurde öffentlich mit breiter Überraschung aufgenommen. Einige Soldaten samt Material hätten sich sogar bereits auf dem Weg nach Europa befunden. Der frühere Kommandant der US-Streitkräfte in Europa, Ben Hodges, warnte sogleich vor einer Schwächung der Position gegenüber Russland. Das Magazin Politico zitiert ihn mit den Worten: Ein sehr wichtiger Teil dieser Abschreckung ist nun verschwunden. Der polnische Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz beschwichtigte allerdings. Laut ihm würden sogar bereits Gespräche über eine stärkere militärische Zusammenarbeit mit den USA laufen. Beobachter sehen in der Ankündigung einen Zusammenhang mit der zunehmend kritischen Haltung von US-Präsident Donald Trump zum Rest der NATO. Trump hatte wiederholt geäußert, dass die Europäer ihre Sicherheit verstärkt selbst gewährleisten sollen. Jedes Jahr zu Christi Himmelfahrt wird in Aachen der internationale Karlspreis verliehen. Benannt ist die Auszeichnung nach Karl dem Großen. In diesem Jahr ging der Preis an Mario Draghi. Der frühere Präsident der Europäischen Zentralbank gilt als einer der einflussreichsten Politiker Europas. Welche politische Botschaft von dieser Preisverleihung ausgeht, erläutert auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens in seinem Kommentar.
Wer die politische Bedeutung eines Ordens erkennen will, sollte sich die Riege seiner Preisträger anschauen. Das gilt auch für den Aachener Karlspreis beziehungsweise den renommierten Karlspreis, wie es am Donnerstag, dem Tag der Verleihung, in irgendeinem Fernsehsender betont wurde. Offiziell wird mit dem Karlspreis geehrt, wer sich um die Einigung Europas verdient gemacht hat. Das Jahr der ersten Preisverleihung 1950 lässt dabei durchaus eine positive Interpretation zu. Ein Europa, dessen Völker sich nicht mehr in Kriegen aufeinander hetzen lassen, nicht mehr in Hass aufeinander vergehen, sondern Wege des Ausgleichs und des Miteinanders finden. Doch werfen wir einen Blick auf die Namen der Ausgezeichneten. Gleich im ersten Jahr wurde Richard Gudenhof-Kalergi geehrt, der Pate des Brüsseler Zentralismus. Es folgten unter anderem Henry Kissinger, der die Idee eines auf Europa begrenzten Atomkriegs vertrat. Der frühere spanische Ministerpräsident Felipe González, der während seiner Amtszeit in den 80er Jahren Todesschwadronen gegen die Opposition unterhalten haben soll. Und Tony Blair, den manche schlicht als Kriegsverbrecher bezeichnen. Hinzu kamen Angela Merkel, Volodymyr Zelensky, zuletzt Ursula von der Leyen und in diesem Jahr eben Mario Draghi, also jener ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank, der die Rettung der Brüsseler Kunstwährung, also eines der wichtigsten Machtinstrumente der Eurokratie, mit den Worten beschrieb, whatever it takes, also was immer nötig ist, koste es, was es wolle. Diese Namen lassen keinen Zweifel an der politischen Bedeutung eines Preises, den sich das Establishment Jahr für Jahr selbst verleiht. Ausgezeichnet werden jene, die den Begriff Europa als Mantel für das Projekt eines zentralistischen, aggressiven Machtblocks verwenden, die in der Einigung des Kontinents eben keinen Ausgleich von Nachbarn, sondern das Verschwinden der europäischen Völker sehen und die in dem Moment, in dem ihre Politik in die Krise gerät, ein Stelldichein ihrer Selbstvergewisserung organisieren. Und so ist der Karlspreis und dessen Verleihung Jahr für Jahr ein symbolischer Akt gegen Europa. Jedenfalls, wenn man darunter einen Kontinent unterschiedlicher Kulturen, Völker und Ideen versteht.
Bei der Verleihung des Karlspreises sprach auch der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz. Der CDU-Politiker forderte deutlich mehr finanzielle Mittel für die Europäische Union. Deutschland unterstütze ausdrücklich die Vorschläge der EU-Kommission zur Reform des mehrjährigen Finanzrahmens. Diese Pläne sehen unter anderem eine Aufstockung des EU-Haushalts auf 2 Billionen Euro vor. Zudem soll der Einfluss Brüssels bei der Aufrüstung weiter wachsen. Zugleich lobte Merz die zunehmende Militarisierung der Europäischen Union. Wörtlich erklärte der Kanzler: Europa ist aufgewacht. Europa baut seine Verteidigungsfähigkeit im Rahmen der NATO zügig aus. Europa identifiziert die Machtmittel, die es hat. Ähnlich äußerte sich Mark Rutte. Bei einem Treffen in Bukarest forderte der NATO-Generalsekretär am Mittwoch ein noch stärkeres Engagement Europas im Ukraine-Krieg.
Eine starke Ukraine heute und eine starke Ukraine in der Zukunft ist der Schlüssel, um die russische Aggression zu stoppen. Der Krieg wartet nicht auf uns. Die Zeit zum Handeln ist jetzt. Die Ukraine wird von vielen, vielen Freunden unterstützt. Und ich zähle darauf, dass diese Freunde noch mehr tun. Wir müssen tief in die Tasche greifen und der Ukraine weiterhin die Unterstützung geben, die sie braucht. Denn die Sicherheit der Ukraine ist auch unsere Sicherheit.
Parallel zur Karlspreisverleihung fand in Aachen eine weitere Ehrung statt. Die Vergabe der Aachener Auszeichnung für Menschlichkeit. Geehrt wurde der Arzt Heinrich Habig. Und das nicht hinter verschlossenen Türen mit Politikern, sondern auf der Straße. Habig war wegen der Ausstellung sogenannter unrichtiger Gesundheitszeugnisse zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Er hatte Patienten Impfbescheinigungen ausgestellt. Unmittelbar vor der Preisverleihung wurde er aus der Haft entlassen. In seiner Dankesrede erinnerte Habig auch an den Weihnachtsfrieden von 1914. Damals legten deutsche und britische Soldaten an der Front spontan die Waffen nieder. Dieses Ereignis sei auch heute ein Vorbild für Europa.
Ein Engländer sagte darüber später: Es war einer der Höhepunkte meines Lebens. Dann sangen die Engländer und die Deutschen, applaudierten und dann sangen sie gemeinsam. Am ersten Weihnachtstag verließen sie ihre Stellung und tauschten Geschenke aus. Dann spielten sie gemeinsam Fußball. Insgesamt legten mehr als 100.000 Soldaten die Waffen nieder. Jeder von uns ist wichtig und einzigartig. Und Gott hat für jeden von uns eine Aufgabe. Wir müssen sie selbst finden. Ich glaube, dass wir Menschen keine Krisen und Katastrophen benötigen, um unser volles menschliches Potenzial auszuschöpfen.
Die EU-Elite zeichnet sich bei der Karlspreisverleihung gegenseitig aus. Doch von den großen Medien hinterfragt lediglich auf eins dieses System. Um dauerhaft kritisch hinter die Kulissen zu blicken, sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. Unter www.auf1.tv unterstützen erfahren Sie, wie Ihre Spende uns am besten erreicht. In der bisherigen Berichterstattung hieß es stets, dass für eine Übertragung des mysteriösen Hunter-Virus ein enger persönlicher Kontakt zu Infizierten erforderlich sei. Doch dieses Narrativ scheint sich gerade zu verändern. So behauptet der Harvard-Professor Joseph Allen gegenüber dem US-Sender MS Now, dass sogar Fälle bekannt seien, in denen ein lediglich flüchtiger Kontakt für eine Ansteckung ausgereicht habe. Wörtlich sagte er, es gibt Berichte, wonach diese Person das Virus auf eine andere übertrug, ohne dass sie physischen Kontakt hatten, sondern sich lediglich im Vorbeigehen grüßten. Allen bezieht sich dabei auf einen Ausbruch in Argentinien zum Jahreswechsel 2018-2019. Damals hatten die Infizierten aber auch gemeinsame sanitäre Einrichtungen geteilt. Ob wirklich eine Begrüßung ursächlich war, ist ungeklärt. Noch vor wenigen Tagen hatte selbst WHO-Generalsekretär Tedros das Virus für harmlos erklärt. Beobachter fühlen sich durch den raschen Narrativwechsel an den Beginn der Corona-Jahre erinnert. Trotz überfüllter Gefängnisse überstellt Österreich nur sehr wenige Häftlinge zum Strafvollzug in ihre Heimat. Das zeigt eine Anfragebeantwortung des Justizministeriums an mehrere FPÖ-Abgeordnete. Danach wurden im Jahr 2025 gerade einmal 208 Haftüberstellungen ins Ausland vorgenommen. Zum Vergleich. In österreichischen Justizvollzugsanstalten hat etwas mehr als jeder zweite Insasse eine fremde Staatsangehörigkeit. Insgesamt handelt es sich dabei um über 5000 Sträflinge. Das SPÖ-geführte Justizministerium schaffte letztes Jahr also in lediglich 4% der Fälle eine Überstellung in das Herkunftsland. Dabei sind Österreichs Gefängnisse bereits offiziell über die Auslastungsgrenze hinaus belegt. Die schleppenden Überstellungen werden vor allem mit rechtlichen Hindernissen begründet. So verbietet Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention die Haft unter sogenannten unmenschlichen Bedingungen. Doch Beobachter meinen, wann Haftbedingungen im Einzelfall unmenschlich sind, bestimmen nur allzu oft linke Richter. Papst Leo XIV. Hat die weltweite Politik der Aufrüstung scharf verurteilt. Dazu nutzte er eine Rede vor Studenten der Sapienza-Universität in Rom. Dort sagte der Kirchenvater, Zitat, man darf eine Aufrüstung, die Spannungen und Unsicherheit vergrößert, Investitionen in Bildung und Gesundheit schmälert, das Vertrauen in die Diplomatie widerlegt und Eliten bereichert, denen das Gemeinwohl gleichgültig ist, nicht Verteidigung nennen. Konkrete Staaten sprach der Papst dabei nicht an. Beobachter beziehen seine Aussage aber vor allem auf westliche Staaten. Bereits zuvor hatte Leo XIV. Die US-amerikanische Kriegspolitik scharf kritisiert. So bezeichnete er etwa die Drohung von US-Präsident Donald Trump zur Auslöschung des Irans als, Zitat, inakzeptabel. Der Schweiz droht durch ein neues Vertragswerk mit der EU ein Anschluss an Brüssel. Das Abkommen ruft jedoch breiten Widerstand in der Bevölkerung hervor, der auch über Parteigrenzen hinweg die Schweizer vereint. Zuletzt zeigte sich dies beim Protest von Maßvoll in Luzern. Als Redner trat dort auch der ehemalige Gymnasiallehrer und SVP-Nationalrat Oskar Freisinger auf. Gegenüber auf 1 schätzte Freisinger die aktuelle Stimmung in der Bevölkerung sowie die Chancen, das EU-Abkommen doch noch zu verhindern, ein.
Weswegen sind Sie denn heute zur Demo gekommen?
Ja, es wird wahrscheinlich mein letzter politischer Kampf sein in meinem Leben. Aber Der wichtigste wahrscheinlich auch zur selben Zeit, weil dieser Vertrag da mit der EU, den Sie uns da vorbereiten, der bedeutet das Ende der direkten Demokratie. Da haben wir gar keine Entscheidungsmehrfreiheit. Und ich habe jetzt 3 Kinder, 6 kleine Enkelkinder. Und denen möchte ich nicht eine gebundene, eine versklavte Schweiz hinterlassen. Und darum habe ich mir gesagt, ich komme wieder von den Bergen runter, von meiner Alpe und mache diesen letzten Kampf auch noch mit.
Was meinen Sie denn? Wie wichtig war denn der heutige Tag, dass man heute gegen die EU demonstriert hat?
Ja, das zeigt, dass hier die Menschen einfach noch reagierungsfähig sind. Das gibt so viele Leute heutzutage in Europa allgemein. Das sind fast nur mehr Schafe oder ich weiß auch nicht, Lemuren, die da herumspazieren wie Zombies. Und denen geht die Politik am Arsch vorbei. Aber eins muss man bedenken, wer sich nicht für die Politik interessiert, der muss immer bedenken, dass die Politik sich sehr wohl für ihn interessiert. Und das nicht immer in seinem Interesse.
Gibt es die Chance, dass die Schweiz sozusagen ein erstes Feuer entfachen kann, indem es zum Beispiel es schafft, dass die Schweiz, das Schweizer Volk, Nein zu diesem Pakt sagt?
Ah, ich glaube, die Chancen sind gut, weil ich habe ein paar Leute, also auch in linken Kreisen, die haben es auch gemerkt, dass das auch für sie dann unmöglich sein wird, den einfachen Bürger da zu verteidigen. Und bei der FDP, da ist die Meinung in der Basis sehr, sehr unterschiedlich. Also ich habe den Eindruck, verschiedenste Gruppen, wie auch diese Gruppe hier, nicht diese Maßvoll-Gruppe, darum bin ich auch gekommen, nicht, und habe hier diese Plattform wahrgenommen, weil auch diese hier diesen Kampf mit Macht und wir brauchen jede Stimme. Also kann man da nicht die Nase rümpfen und sagen, ja, zu den Leuten gehe ich nicht, zu den Leuten gehe ich nicht, hier gehe ich nicht. Nein, ich gehe überall hin, wo ich mit meiner Stimme die Argumente vorbringen kann gegen dieses Vertragspaket, das ein absoluter Skandal ist. Ich meine, kein funktionierendes Gehirn kann einen solchen Blödsinn unterschreiben. Das ist fast nicht möglich. Also es ist so etwas von vorprogrammiert, wie dann eigentlich der Bürger an der Nase rumgeführt wird und am Ende doch irgendwie das Ziel erreicht wird, dass die Schweiz einfach der EU beitritt. Das ist ja das Ziel. Das ist nur wieder eine Zwischenetappe, weil man es frontal nicht schafft, schafft man es einfach über indirekte Wege. Und das ist so etwas von unehrlich, da muss man einfach reagieren.
Wir hatten ja heute auch Leute aus dem Ausland vor Ort. Wie wichtig schätzen Sie die Kooperationen, die den Zusammenhalt verschiedener Länder in Bezug auf diesen EU-Pakt?
Also konkret gesehen können wir ja nicht gut zusammenarbeiten. Wir sind ja Souveränisten. Also jedes Land hat seine eigene Logik, seine eigenen Widerstandskämpfer, seine eigene Opposition. Jeder soll seiner Kultur entsprechend, seinen Traditionen entsprechend diesen Kampf führen. Aber dass man Kontakte hat und merkt, die Probleme, die ich hier in der Schweiz als Bürger noch nicht habe, die hat der Bulgarier schon. Und das hat er am Mikrofon klar erklärt. Er hat gesagt, mach den Fehler nicht, wir sind dabei. Und wir sehen, wie das passiert. Wir haben gar nichts mehr zu bestimmen. Nicht? Zwar in der letzten Wahl haben sie einen gestimmt, der möchte jetzt wieder mit Russland diskutieren. Das passt natürlich der EU gar nicht. Und das, was jetzt in Rumänien passiert ist, wo die Regierung abgewählt wurde, die EU-Regierung, wo sie so sehr gewerkelt haben, dass die an die Macht kommt, das passt hier auch nicht. Also ich glaube, es gibt eine Bewegung allgemein auf unserem Kontinent der Souveränisten, also der Leute, die sich sagen, wir müssen wieder den Nationalstaaten mehr Rechte geben, die Nationalstaaten wieder an ihre richtige Stelle setzen, weil das kulturell gewachsene Gebilde sind, in denen der einzelne Mensch noch ein Mitbestimmungsrecht hat. Aber wenn 85% der Gesetze, wie das für Frankreich zum Beispiel der Fall ist oder Deutschland, in Brüssel bestimmt werden, ja, dann sind doch die Wahlen eigentlich im Land selber nur mehr eine Makulatur. Das ist doch nicht mehr eigentlich Demokratie. Das ist nur einfach, um die Leute bei Laune zu halten, wie Brot und Spiele bei den Römern, nicht? Also in diesem Stil. Und es gibt jetzt, glaube ich, eine grundlegende Bewegung, weil die EU ihre Versprechen nicht hat einhalten können. Sie haben uns das Blaue vom Himmel versprochen. Und was ist passiert? Das Gegenteil. Es ist ein enormer Chaos. Nur schon dieser ganze Migrationschaos, dieses unerträgliche, nicht diese wir schaffen das, diese Millionen da, die, oder was der Pedro Sánchez da in Spanien organisieren will, das geht einfach nicht. Maßvoll bedeutet eben mit Maß, es bedeutet nicht einfach irgendetwas vom Himmel herunterzaubern und konkrete Politik im Interesse der Bürger. Also nicht eine Politik für Bürger, wie man sie sich ideologisch ideal vorstellt, sondern für wirklich existierende Menschen und für ihr wirklich existierendes Leben. Das ist Politik. So habe ich sie immer verstanden. Und so habe ich auch im Nationalrat immer abgestimmt. Und heute hat man eine ideologische Elite, die möchte die Leute erziehen. Die möchte, dass alles nur mehr Ja-Sager, Kopfnicker und Gutmenschen sind. Aber was soll ich? Ich will kein Gutmensch sein. Ich will einfach ich selber sein. Was soll das? Und mir fällt es nicht an, dem anderen vorzuschreiben, wie er glücklich zu sein hat. Das ist seine Sache. Und der Staat soll so diskret wie möglich sein. Er soll seine wichtigsten Aufgaben erfüllen. Aber für den Rest, also er ist keine moralische Anstalt, die den Menschen jetzt beibringen soll, wie sie sich zu verhalten haben. Nein, das geht gar nicht.
Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Einen schönen Tag noch.
Wird auch die Schweiz unter das Diktat aus Brüssel gezwungen? Auf eins wird die Lage in der Eidgenossenschaft weiterhin für Sie beobachten. Wenn Sie sich ebenfalls für die Situation in der Schweiz interessieren, sind wir Ihnen dankbar für Ihre Spende. Ganz einfach über das Formular unter dieser Sendung. Und auch wenn die Bild-Zeitung heute Morgen bereits wieder Panik vor dem Klimakollaps verbreitete, haben wir folgenden Tipp für das Wochenende. Bleiben Sie ruhig und genießen Sie, was auch immer das Wetter für uns bereithält. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Freitagabend und ein angenehmes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.